Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Sie möchten zum Arzt, aber es gibt keinen Termin. Oder die Hausärztin, der Hausarzt des Vertrauens steht am Ende seiner Laufbahn, aber es will sich keine Nachfolge finden. Die Praxis schließt, der nächste Arzt ist recht weit weg. So ist es in vielen ländlichen Regionen in Deutschland immer wieder und die Lage wird in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht besser. Es sei denn, es können doch auch Medizinerinnen und Mediziner für die Landarztpraxis mehr begeistert werden. Aber wie? Darüber sprechen wir heute in der Agenda. Gefragt sind kreative Ideen, der anhaltende Ärztemangel auf dem Land. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Nicht nur auf dem Land. Haben Sie den Eindruck, dass es zunehmend Engpässe in der ärztlichen Versorgung gibt? Kennen Sie womöglich ein Projekt, mit dessen Hilfe Ärztinnen und Ärzte in den ländlichen Raum geholt werden konnten? Rufen Sie uns gerne an und schildern Ihre Erfahrungen. Bringen uns Beispiele mit ein. 00800 446 4464 lautet die europaweit kostenfreie Telefonnummer, die ich gerne wiederhole. 00800 4464 4464 und Sie können auch eine E-Mail schreiben dann an diese Adresse und gerne mit Rückrufnummer agenda@deutschlandfunk.de. Der anhaltende Ärztemangel auf dem Land, eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach hat ergeben, dass jeder dritte Bürger insgesamt in Deutschland zunehmend Engpässe in der Versorgung wahrnimmt. Und in den bevölkerungsärmeren Regionen sind es noch deutlich mehr. Was also tun? Projekte gibt es einige. In einigen Bundesländern wurde ja die Landarztquote beim Medizinstudium eingeführt, kommen wir auch noch drauf. Aber auch Kreise und Kommunen haben Maßnahmen ergriffen. Da werden wir Beispiele hören, auch von unseren Gästen, die ich Ihnen rasch vorstelle. Dr. Lukas Bisplinghoff ist uns zugeschaltet, Hausarzt mit Praxis in Schwerte in Nordrhein-Westfalen und er betreut ein Projekt Local Heroes, das sich an Medizinstudierende wendet und das Sie uns sicher auch gleich hier vorstellen werden. Guten Morgen, Herr Bisplinghoff.
Guten Morgen.
Marcel Frischkorn ist mit dabei. Er ist Wirtschaftsförderer im Kreis Soest und dort als Arztlotse damit befasst, Ärztinnen und Ärzte in den Kreis zu holen. Wie das geht, das erklären Sie uns. Grüße Sie.
Guten Morgen.
Und Klaus Reinhardt ist mit dabei. Er ist Präsident der Ärztekammer und selbst auch Facharzt für Allgemeinmedizin. Auch Grüße an Sie.
Ja, guten Morgen, Frau Esswenger.
Herr Reinhardt, klären wir erstmal die Ausgangslage, beziehungsweise mal an Sie die Frage. Ist Ihnen irgendwann in den Sinn gekommen, Landarzt zu werden?
Ich bin ja fast Landarzt, also so ein halber zumindest, weil ich in einer Hausarztpraxis in Nachfolge meiner Eltern, die Praxis gibt es seit 1965, inzwischen sind wir dort aber 4 Ärztinnen und Ärzte. Ursprünglich war ich dort allein in Nachfolge meiner Eltern, die haben das zusammen gemacht seit 1965 und die Praxis liegt am Stadtrand von Bielefeld und hat also auch eine Ausdehnung hin in den ländlichen Umgebungen. Insofern habe ich eine Vorstellung, eine ziemlich klare, präzise Vorstellung von dem, was Landarztdasein bedeutet. Ich glaube, dass wir feststellen müssen, dass dieses Phänomen, dass man auf dem Land oder in den schwächer, dünner besiedelten Regionen unserer Republik eben an vielen Stellen die Infrastruktur nicht mehr ganz so aufrechterhalten kann, wie wir das vielleicht über lange Zeit gewohnt sind, eben sich nicht nur auf die ärztliche Versorgung bezieht, sondern auf viele andere Dinge und Aspekte auch. Und dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir eben sicherstellen, dass Menschen, die in schwächer besiedelten Regionen leben, in jeder Hinsicht vernünftig versorgt sind. Also es ist ein größeres Problem, was das Medizinische betrifft. Selbstverständlich darüber diskutieren wir heute, aber eben darüber hinausgeht.
Kommen wir, wie Sie es auch schon gesagt haben, drauf. Also das Problem ist auf jeden Fall da auf dem Land. Wie groß ist es, das Problem Ärztemangel, auch insgesamt, mit Blick auf die ländlichen Regionen, aber auch insgesamt?
Ja, also wir haben, Ärztemangel ist ja etwas Relatives. Also das hängt ja auch davon ab, wie viel und welche Form von Versorgung wünscht sich eine Gesellschaft. Deutschland hat im Verhältnis zu anderen europäischen vergleichbaren Gesellschaften immer noch eine relativ hohe Arztzahl und ein gutes Verhältnis zwischen Bevölkerung und Zahl von Ärztinnen und Ärzten.
Trotzdem das heißt, muss man sind nur mehr gewohnt.
Wir sind eine gute Versorgung gewohnt, so ist es. Und wir sind auch gewohnt, dass wir einigermaßen nah, wohnortnah, eine häusliche und auch vernünftige hausärztliche und auch fachärztliche Versorgung haben. Und ich finde diesen Anspruch durchaus angemessen.
Auch angesichts des demografischen Wandels.
Genau so ist es, angesichts der älter werdenden Bevölkerung und der vielen Erkrankungen, die damit verbunden sind. Und wenn wir uns bestimmte Dinge leisten in einer Gesellschaft, dann finde ich, gehört das zu den Dingen, die könnten und sollten wir uns vielleicht auch leisten. Darüber muss die Gesellschaft aber sprechen. Und wenn sie es aber so weiterhaben möchte, wie wir es gewohnt sind in den letzten Jahrzehnten, dann muss man sagen, laufen wir eben auf einen zumindest in Teilen der Republik und in bestimmte Fachrichtungen betreffend bestehenden Arztmangel hin, ohne Frage.
Ja, gibt es dazu verlässliche Zahlen, wie viele Ärzte schon fehlen und wie sich das entwickeln wird?
Ja, es gibt da also verlässliche Zahlen. In dem Sinne ist das schwierig, weil man das natürlich nicht voraussehen kann, wie verhalten sich die Menschen. Aber man kann sagen, dass zum Beispiel der Anteil der berufstätigen Ärzte über 50 Jahre bei den Allgemeinmedizinern bei etwa knapp 80% oder 76% liegt. Das ist ein hoher Anteil und das bedeutet, dass man einfach vorhersagen kann, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird es dort zu einer erheblichen Ruhestandswelle kommen und die werden nicht in gleichem Umfang nachbesetzt. Und das erleben wir eben schon in bestimmten Regionen. Das ist das reale Leben von Menschen, von denen Sie eben berichtet haben. Das sind auch Situationen, die ich auch sogar am Stadtrand einer Stadt wie Bielefeld erleben kann, dass Kollegen oder Kolleginnen, die ihre Praxis aufgeben, keinen Nachfolger finden und dass die Patientinnen und Patienten dann auch unter anderem bei uns vor der Tür stehen und fragen, werden sie noch aufgenommen? Wir nehmen die selbstverständlich auf, das ist gar keine Frage. Aber es gibt auch Situationen, wo ich dann von Patienten höre, ich bin schon dort und dort und dort gewesen und man hat mich abgewiesen, weil man gesagt hat, man hat keine Valenzen mehr, Kapazitäten mehr, uns zu versorgen. Das ist eine schwierige Situation und da muss man sagen, dem muss man etwas entgegenstellen. Man muss vielleicht eins noch feststellen an dieser Stelle, wir haben im Jahr der Wiedervereinigung 1990 etwa knapp 15.000 oder gut 15.000 Studienplätze in ganz Deutschland gehabt, also der ehemaligen DDR, den ostdeutschen Bundesländern und der Bundesrepublik Deutschland West. Wir haben jetzt etwa noch, glaube ich, etwa 11.000 Studienplätze, also fast ein Drittel weniger insgesamt. Da sind nach der Wiedervereinigung schon eine ganze Reihe von Studienplätzen abgebaut worden. Das ist der eine Grund dafür, dass wir inzwischen weniger Nachwuchs haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass natürlich die jüngere nachwachsende Arztgeneration ein etwas anderes Verhältnis zum Beruf hat, nämlich sich nicht mehr voll und total in den Dienst dieses Berufes stellt, sondern aus meiner Sicht die berechtigte Forderung hat, dass auch ihr eigenes Leben sozusagen ausreichende Würdigung haben soll im Hinblick auf einen guten Ausgleich zwischen Arbeit und beruflichem Engagement und auch persönlicher privater Sphäre. Und das bedeutet, dass die geleisteten Arbeitszeitstunden, ärztliche Arbeitsstundenzahl trotz einer Zunahme von Absolutzahlen der Köpfe der Ärztinnen und Ärzte ist die das Arbeitspensum, was sich dahinter verbirgt, hat abgenommen. Und es gibt das Europäische Arbeitszeitgesetz für die Kolleginnen und Kollegen an den Kliniken, da ist eine ähnliche Situation, also mit einer gleichen Anzahl von Menschen, die man noch vor Einführung dieses Europäischen Arbeitszeitgesetzes in den Kliniken beschäftigt hat, kann man jetzt nur noch weniger Menschen versorgen, weil einfach durch das Gesetz bedingt die Arbeitszeiten klar begrenzt worden sind. Was ja auch im Sinne von Patienten und Patienten ist, damit sie auf einen ausgeruhten Arzt oder Ärztin treffen und nicht jemanden antreffen, der schon 40 Stunden Dienst hinter sich hat und dann einen operieren soll.
Also die Dienstordnung hat sich geändert. Es gibt vergleichsweise zu 1990 auch weniger Studierende.
Studienplätze, genau.
Und Sie haben gesagt, die Zahlen, die Sie da haben bei Allgemeinmedizinern, sind weit über 70%, 50 plus. Da haben wir noch nicht mal die Babyboomer drin, denn die sind ja noch mal deutlich über 50 plus, beziehungsweise doch, die sind drin. Ne?
Ja, die sind mit drin, aber man muss einfach sagen, die Babyboomer, ich bin Jahre 60, also ich gehöre dazu. Ich bin der erste Jahrgang in meiner Ärztekammer, in meinem ärztlichen Versorgungswerk, der ab dem bis zum 67. Lebensjahr in Anführungszeichen arbeiten muss, bis er dann seine Rente oder sein Altersruhegeld erhält. Wenn einer das jetzt ganz regelhaft tut, das ist ja individuell unterschiedlich, manche Menschen arbeiten ja auch weiter, das ist ja, so ist es nicht, aber das kann man nicht verlässlich planen. Und wenn man sagen würde, jemand arbeitet bis an seine ganz normale Altersgrenze, die ist dann 67 für meine Generation und für die danach kommenden, dann kann man sicher sagen, dass in 5 Jahren, dann werde ich 67 und dann kommen die Jahrgänge 61, 62, 63, 64. Das sind die stärksten Jahrgänge der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das sind die sogenannten Babyboomer und da kann man also sagen, in 5, 6, 7, 8, 9 Jahren, das sind dann, gehen diese Jahrgänge regelhaft zumindest zunächst mal in den Altersruhestand und das bedeutet dann ein erhebliches Nachlassen an Versorgungskraft und da haben wir jetzt einige Jahre noch in Anführungszeichen Zeit, uns strukturell davor zu bereiten, da muss jetzt was einfallen.
Problem erkannt, ist in diesem Fall noch nicht unbedingt Problem gebannt, aber das soll diese Sendung heute auch leisten. Wir wollen mal schauen, welche kreativen Ideen es da möglicherweise auch schon gibt, um dem, was Sie da gerade beschrieben haben, auch zu begegnen. 00800 446 4464, wenn unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich am Radio oder am Netz mit beteiligen wollen, Die können Sie wählen, diese Nummer kostenfrei, um in unsere Sendung zu kommen. Marcel Frischkorn ist schon in der Leitung. Sie arbeiten für die Wirtschaftsförderung im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen. Regierungsbezirk Arnsberg, gut 300.000 Einwohner und angrenzend die Urlaubsregion Sauerland. Was würden Sie sagen, schon auch ländlichere Strukturen bei Ihnen?
Nein, auf jeden Fall. Also der Kreis Soest hat ja 14 Kommunen, davon natürlich die großen Städte Soest, Lippstadt und Werl. Und dazwischen und drumherum sind da wirklich sehr, sehr ländliche Bereiche, die wir haben.
Wie groß ist bei Ihnen in der Region also das Problem Ärztemangel oder gibt es es gar nicht?
Doch, das Thema Ärztemangel betrifft uns auch. Also Herr Reinhardt hat das gerade ja schon gesagt, also generell ist das Thema Ärztemangel ja sehr, sehr emotional geprägt. Also es gibt einmal die offiziellen Versorgungsgrade, da liegen wir zum Teil bei 100 oder über 90%, kratzen aber auch an den 80%. Und dann ist natürlich nochmal, ich sag mal, das, was die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wahrnehmen. Das ist halt da nochmal das andere. Aber nein, also bei uns ist das Thema Ärztemangel wirklich auch schon seit Jahren sehr präsent.
Und seit 4 Jahren sind Sie als Arztlotse in der Wirtschaftsförderung des Kreises tätig. Kommen wir auch gleich noch genau drauf, was Sie da machen. Salopp kann man sagen, Ärzte ranschaffen. Aber zunächst, warum wurde diese Stelle im Kreis Soest geschaffen? Weil das, was Sie gerade beschrieben haben, 80-100% Versorgungsgrad, klingt ja noch relativ gut.
Ja, im Prinzip ist es der doppelte demografische Effekt, den Sie auch schon genannt haben. Also einmal wirklich die Perspektive, was machen wir mit denen oder was passiert mit der Versorgung, wenn die Ärzte, die über 60 sind, das ist im Westfalen-Lippe-Durchschnitt, auch im Kreis Soest sind das über 40%, was passiert da mit der Versorgung? Und im Prinzip, die Stelle wurde 2016 eingeführt bei der Wirtschaftsförderung Kreis Soest und aus der politischen Diskussion heraus, dass gesagt wurde, ja, wir möchten keine Förderungen für Studenten oder Stipendien, sondern wir möchten eine andere Lösung, die individueller auf die Ärzte und auf die Bedarfe eingeht. Und unter der Perspektive, ein Arzt ist auch ein Unternehmer, ist das Thema bei der Wirtschaftsförderung Kreis Soest gelandet.
Was ist Ihre Aufgabe also genau? Was macht so ein Lotse?
Was macht so ein Lotse? Mhm. Also meine Aufgabe ist es, vielleicht in einem Satz, also wirklich Ärzte auf dem Weg in die Niederlassung zu begleiten. Und das darf ich seit, haben Sie eben gerade schon gesagt, seit 2018 machen. Zum 1.9. 25 Ärzte werden wir dann Hausärzte in die Niederlassung begleitet haben. Und meine Aufgabe ist es, ich sage immer, ein Paket für die Ärzte zu packen. Also ich vernetze natürlich, ich kenne die Bedarfe sehr, sehr genau und unterstütze halt die niederlassungsinteressierten Ärzte auf dem Weg aus dem Krankenhaus oder in der Weiterbildung in eine eigene Praxis oder in eine Anstellung.
Das heißt, gehen Sie auf Arztschau oder melden sich Interessentinnen und Interessenten bei Ihnen? Wie kommen Sie zueinander?
Die Ärzte melden sich wirklich bei mir. Also es ist so, als wir 2018 angefangen haben, beziehungsweise die Wirtschaftsförderung Kreis Soest 2017 mit dem Projekt angefangen hat, mussten wir natürlich erstmal Netzwerk aufbauen und Bedarfe machen. Aber jetzt durch unseren Netzwerkzugang und ich sag mal unsere Bekanntheit auch in der Ärzteschaft, werden wir von den Ärzten, die wir unterstützt haben, in die Niederlassung weiterempfohlen. Und dadurch melden sich Ärzte bei mir und rufen an und fragen und bitten um Unterstützung.
Mhm. Haben Sie da in den letzten Monaten auch gespürt, das Interesse von anderen Kreisen, Kommunen, die sagen, ja, sowas Ähnliches könnten wir doch bei uns auch implementieren?
Definitiv. Also wir haben auch schon in Anführungsstrichen Nachahmer gefunden. In NRW gibt es mehrere Kreise, die dieses Projekt jetzt kopieren bzw. ähnlich umsetzen. Und wir haben auch schon Telefonate mit Kommunen aus Sachsen, Baden-Württemberg, also ganz Deutschland geführt.
Und umgedreht, wenn Sie auf andere Kreise und Kommunen schauen, würden Sie sagen, da gibt es auch sehr kreative Ideen. Haben Sie schon mal mitbekommen, das ein oder andere, wo man sagt, das könnte man vielleicht auch im Kreis Soest nochmal mit reinziehen?
Nein, also es gibt insgesamt, glaube ich, sehr, sehr spannende Ansätze. Einen werden wir ja auch gleich noch hören von Herrn Bisplinghoff. Also dieses Thema Local Hero, wo fangen wir an mit den Studenten? Es gibt auch sehr gute Ansätze, die wir selber auch verfolgen in einer anderen Art und Weise. Wir haben da so ein bisschen unseren eigenen Weg. Aber dieses Thema Unternehmerschaft oder dieses unternehmerische Denken so ein bisschen in die Ärzteschaft reinzubringen.
Und Sie haben es angesprochen, wir sprechen in der Agenda heute über den anhaltenden Ärztemangel und schauen auf Modelle, die darauf abzielen, etwas entgegenzusetzen, gerade auf dem Land auch. Der Landarzt Dr. Lukas Bisplinghoff, Hausarzt mit Praxis in Schwerte. Local Hero ist ein solches Projekt, unter anderem der Universität Wittenherdecke, an der Sie auch als Lehrarzt tätig sind. An diesem Projekt, das mit Beginn des Jahres gestartet ist, nehmen die Kreise Soest, Olpe, der Märkische Kreis und der Hochsauerlandkreis teil. Sie betreuen das Ganze. Das wie funktioniert?
Ja, das Projekt Local Hero, muss man vielleicht einmal beschreiben, was das heißen soll. Das heißt longitudinales Curriculum Allgemeinmedizin zur Stärkung der hausärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen. Super langer Begriff, wir haben es abgekürzt in Local Hero.
Das ist ein Dankeschön Projekt dafür.
Das ist ein Projekt vom Bundesministerium für Gesundheit, was gemeinsam mit den Universitäten Duisburg-Essen, Bochum, Düsseldorf und uns durchgeführt wird. Und wir haben gesagt, wir gehen in diese ländlichen Regionen, die Sie gerade angesprochen haben, weil wir vorab geguckt haben, wo ist der Versorgungsgrad in den nächsten Jahren wirklich am dramatischsten in der Reduktion. Und dann haben wir Kontakt mit diesen Kreisen aufgenommen und gesagt, wir schicken euch Studenten schon in den Kreis zu den allgemeinmedizinischen Praktika. Bei uns in Witten, wir sind eine recht kleine Universität, müssen die Studierenden schon immer viele, viele Wochen während des Studiums in die Allgemeinmedizin, um die einfach kennenzulernen. Ich habe selber hier studiert, auch ich war 6 Wochen über das Studium verteilt in der Allgemeinmedizin, halt eher in Dortmund. Aber wir haben gesagt, jetzt versuchen wir 25 Freiwillige zu finden, die sich bereit erklären, in diese Kreise reinzugehen. Und mit dem Ziel einfach zu schauen, okay, wie ist es einfach als Landarzt zu arbeiten und wie ist es so in so einem Kreis zu leben? Wir haben Studenten aus ganz Deutschland, manche von denen waren noch nie im Sauerland oder im Kreis Soest, sodass wir dann den Kreisen die Aufgabe gegeben haben, Leute, die sind eine Woche da, ja, die sollen in der Praxis arbeiten, gleichzeitig sollen die aber auch das Leben vor Ort kennenlernen und dass man darüber versucht, so ein bisschen eine Bindung zu gestalten, zu schauen, okay, dass die Studierenden so ein bisschen merken, ja, das wäre doch was für mich, wenn ich dann mal in 10, 12 Jahren erst in die Möglichkeit komme, mich niederzulassen. Darüber muss man ja auch denken. Also das sind jetzt nicht Menschen, die in 5 Jahren da theoretisch Hausarzt werden können, sondern halt erst in 10 Jahren. Aber man muss ja anfangen.
Das bedeutet also, es sind Studierende, die noch relativ am Anfang stehen. Und wie lange sind die dann in den Praxen?
Genau, das sind Studierende des 2. Semesters, die... Wir in Witten, wir sind sehr, sehr praxisorientiert. Das heißt, wir sind vom Anfang an am Patienten dran. Die können untersuchen, die können Anamnese und die sollen auch am Patienten lernen. Immer natürlich in Anbetracht des Lehrarztes. Also da wird keiner einfach so auf Patienten losgelassen. Und die sind halt über das ganze Studium verteilt insgesamt 8 Wochen in diesen Praxen. Und jedes Praktikum hat halt gewisse Lehrinhalte. Dann geht es dann halt um EKG oder um Ultraschall oder einfach um klinische Untersuchung. Und mit dem Laufe der Zeit werden die Studierenden natürlich halt gefestigter in ihren Möglichkeiten und es soll einfach so die Lust entstehen, das wirklich gerne zu machen. Und dementsprechend haben wir da jedes Jahr jetzt Durchgänge, wo wir die Studierenden halt aufs Land schicken.
Wie groß ist die Resonanz? Was würden Sie sagen? Ist das etwas, was gut ankommt?
Also das ist jetzt vor kurzem gestartet. Also ich habe das unserem ganzen Semester vorgestellt, Anfang April. Das sind 84 jeweils pro Semester. 25 konnten es machen. Es sind genau 25 Freiwillige geworden. Weil es halt noch nicht bekannt ist, wusste keiner so richtig, okay, was passiert denn jetzt wirklich da? Wir konnten es ja nur anreißen. Und was halt uns ganz, ganz wichtig ist, bei uns in Witten, wir machen halt schon super viel für die Allgemeinmedizin. Das heißt, die Studierenden, die anderen, die jetzt nicht über die Landarzt-Sache da in der Region unterwegs sind, die gehen ja auch in Hausarztpraxen. Nur die kriegen halt nicht noch so ein Nebenherprogramm von den Kreisen, plus die 25 Studierenden sollen so ein bisschen schauen, okay, was fehlt uns denn noch im Studium, was hätten wir noch gerne? Dass wir gemeinsam überlegen, fehlt euch ein Verbandskurs, fehlt euch ein Gipskurs, fehlt euch ein Notfallkurs, fehlt euch ein Kurs, wie man eine Praxis wirklich führt, was es da für Risiken oder Chancen gibt. Also das wollen die Studenten alles wissen, das wollen wir halt über die ganzen Jahre halt entwickeln und dann ist die Möglichkeit, dass jedes Jahr 25 neue Studierenden in dieses Projekt reingehen.
Das heißt, es ist keine Einbahnstraße, sondern es hat einen Rücklauf auch, Sie ziehen aus den Erfahrungen der Studierenden auch etwas für die Lehre.
Genau, wir machen das ganz eng, wir treffen uns vorher und nachher und dann besprechen wir in lockerem Rahmen, Leute, was hat euch gefallen? Was können wir besser machen? Wir gucken, dass die Lehrpraxen vor Ort wirklich top ausgestattet sind, top informiert sind, dass die genau wissen, okay, da kommt jetzt ein Student aus Witten, der kann was. Den lasse ich auf den Patienten los und den lasse ich nicht nur stumpf neben mir rumsitzen und gucken, was ich toller Landarzt alles kann, sondern da soll es ein Miteinander sein. in der Praxis vor Ort und gleichzeitig hier an der Uni, um zu gucken, dass wir auch die Allgemeinmedizin im Studium noch viel besser implementiert bekommen. Dass die Studenten von Anfang an merken, jo, das ist ein Fach, das begeistert, das ist allumfassend und man kriegt halt auch super viel zurück.
Und ich habe es gesagt, Sie sind nicht nur an der Uni tätig, sondern selbst auch Hausarzt geworden. Weil, was waren für Sie die Vorzüge?
Genau, also ich bin jetzt kein echter Landarzt, also Stadt Schwerte ist ungefähr 50.000 Einwohner, aber auch da merkt man halt schon den Mangel, also die nächste Praxis hat zugemacht, die findet keinen Nachfolger. Dementsprechend kommen jetzt viele Leute zu mir, weil sie sehen, okay, das ist ein junger Arzt, der bleibt auf jeden Fall nochmal die nächsten 30, 35 Jahre da. Ich habe auch nicht am Anfang gedacht, die Allgemeinmedizin ist das, was ich machen möchte. Und das ist ein Prozess über viele, viele Jahre. Das hat sich bei mir erst am Ende des Studiums dargestellt, als wir hier in Witten, wo wir vieles selber kennenlernen in den Kliniken, jedes mögliche Fach, dass ich gemerkt habe, also das schönste Fach, das allumfassendste Fach, das Fach, wo ich am meisten was bewirken kann, das ist die Allgemeinmedizin. Und dementsprechend habe ich dann meine Ausbildung im Krankenhaus auch so auch gestartet, dass ich halt mehrere Bereiche kennengelernt habe, die Anästhesie, die innere Medizin und die Chirurgie, Unfallchirurgie, um halt dann bestens gewappnet zu sein für die Praxis. Und das versuche ich auch den Patienten so mitzuteilen, dass keiner jetzt im zweiten, dritten Semester weiß, ich werde auf jeden Fall Landarzt. Das ist vermessen. Na, jeder muss erstmal im Studium sich selber kennenlernen, gucken, okay, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, worauf habe ich Lust? Um dann aber zu schauen, okay, klar, so ist unser Denken hier, die Allgemeinmedizin ist schon mit eines der schönsten Fächer. Und das halt diese Begeisterung über all die Jahre zu wecken, das ist so ein bisschen unser Anspruch.
Kleine Kritik noch an der Landarztquote zwischen den Zeilen, wo es ja genau darum geht, dass man sehr früh die Mediziner auch für die Landarztpraxen gewinnt. Da sprechen wir auf jeden Fall auch noch drüber hier bei uns in der Agenda an diesem Mittwoch im Deutschlandfunk. Gefragt sind kreative Ideen der anhaltende Ärztemangel auf dem Land, und wir werden auch gleich noch einen Medizinstudenten hören, der dieses Projekt Local Hero begleitet, just in diesen Wochen. Sie können sich weiter beteiligen. 00800 4464 müssen Sie wählen, wenn Sie das tun mögen. 00800 4464 4464 und wir hören uns dann gleich wieder nach den Nachrichten. Um 10.35 Uhr geht es weiter mit der Agenda im Deutschlandfunk. Ja, da sind kreative Ideen sicher gefragt, wenn es um den anhaltenden Ärztemangel auf dem Land geht. Und darüber sprechen wir heute hier. Sie können sich weiter bei uns melden, wenn Sie mitmachen möchten. Welche Erfahrungen haben Sie? Welche Ideen? Sie erreichen uns unter dieser kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder mailen Sie an agenda@deutschlandfunk.de. Und wir haben vor den Nachrichten schon einmal das Local Hero Projekt angesprochen, über das angehende Medizinerinnen und Mediziner in den Alltag eines Landarztes, einer Landärztin auch reinschauen können. Medizinstudierenden das Leben auf dem Land schmackhaft machen, vielleicht kann man es auch so formulieren, damit sie dort später ansässig werden, eine Praxis vielleicht übernehmen. Ein mehrwöchiges Praktikum soll helfen, und aktuell sind Studierende im Praktikum. Einer von ihnen ist Marius Eckenroth, der uns jetzt telefonisch zugeschaltet ist. Guten Morgen.
Tag.
Und Sie sind gerade in einer Landarztpraxis, ist das so?
Wir haben gerade eben die Patienten behandelt. Jetzt bin ich gerade im Praxisraum.
Oh, das scheint ein sehr gut abgeschirmter Praxisraum zu sein. Wir haben große Aussetzer. Versuchen wir es nochmal. Sie sind gerade in einer Landarztpraxis, haben Sie gesagt, aus einer Untersuchung herausgekommen, und dann wurde es ein bisschen schwierig zu verstehen.
Okay, ja, ich wechsle gleich nochmal den Raum. Ansonsten, ich bin gerade in einem guten Raum und wir behandeln jetzt gerade Patienten, und jetzt bin ich gerade eine halbe Stunde mit in der Sendung dabei.
Genau, und wir versuchen es gleich nochmal, weil ich glaube, wir müssen einen besseren Platz für Sie finden in der Praxis. Da ist die Qualität nicht so, dass wir Sie gut verstehen können, und das ist ja schade drum. Sprechen wir also weiter über dieses Local Hero Projekt, Lukas Bisplinghoff. Der Landarzt ist ja nicht gerade der Traum der Medizinerinnen und Mediziner, oder? Ist das so oder ist das nicht so? Ist das falsch gedacht von mir?
Es sind Mythen, die auch so ein bisschen in der Bevölkerung drin sind, aber auch bei vielen Medizinstudierenden oder auch Kollegen an der Klinik. Es ist Arbeit, man muss es aber strukturieren können und man muss organisieren können. Und ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber wenn ich so ein bisschen mitbekomme, wer jetzt in die Allgemeinmedizin geht als junger Arzt, Ärztin, der macht das gerne, der macht das aus Überzeugung und der kann aber auch organisieren. Und keiner von uns Jungen hat Lust auf mehr Arbeit als in der Klinik. Also in der Klinik, ne, klar, da gibt es Arbeitsschutzgesetze, wie Kollege Reinhardt gesagt hat, aber die werden ja nicht eingehalten. Also ich habe genug Kollegen, die in der Klinik sind, denen ich dann vorschwärme, also mittwochs und freitags nachmittags habe ich frei, am Wochenende habe ich frei und die jedes zweite Wochenende komplett durcharbeiten müssen, entgegen aller Regelungen. Das wird ja immer wieder umgangen, weil einfach keine Leute da sind. Und für die ist es immer so ein Weg raus aus der Klinik, aber mit vielen Mythen umgeben, man verdient nichts, man muss nur arbeiten, man ist kein richtiger Arzt mehr. Und wenn man das dann denen dann erstmal berichtet, wie das Leben wirklich ist, also ich habe viele Kollegen, die dann immer bei mir in der Praxis vorbeikommen und sich das Ganze mal anschauen und dann merken, boah, das ist Allgemeinmedizin, das habe ich ja damals im Studium nie so erfahren, hatte ich nie so den Bezug zu, das macht ja richtig Bock. Man verdient ordentliches Geld und man hat aber auch Zeit für Familie, für Freunde, für Hobbys, all das, was die jungen Kollegen in der Klinik einfach gar nicht mehr haben. Und da müssen wir so ein bisschen schauen, dass wir aus diesem Image einfach auch wegkommen. Sei es an der Universität, wo wir oftmals jetzt in letzter Zeit erst alle Lehrstühle für Allgemeinmedizin besetzt bekommen haben. Wir in Witten haben sogar 2 Professoren. Und dass wir einfach gucken, dass wir Werbung machen für die Allgemeinmedizin, die wirklich toll ist, die wirklich was kann und die wirklich auch den Menschen was bringt in der Versorgung. Und dass wir das aber halt in die Köpfe aller reinbekommen. Und da sind wirklich ist eine Transparenz und Ehrlichkeit einfach ganz, ganz wichtig. Und da ist auch ein Kollege wie Herr Frischkorn mit dabei, der einfach auch diese Sorgen nimmt vor wirtschaftlichen Risiken oder so, die einfach völlig gering sind.
Aber Bürokratie, wirtschaftliche Risiken, wie Sie ansprechen, Dr. Klaus Reinhardt, Sie sind Präsident der Bundesärztekammer, aber eben auch Facharzt für Allgemeinmedizin mit einer Praxis am Stadtrand von Bielefeld. Da ist ja in den zurückliegenden Jahren auch nicht weniger angefallen, sondern wir wissen, dass viele Hausärzte stöhnen angesichts dessen, was sie an Papierkram zu erledigen haben, noch nachdem sie Patienten auch behandelt haben. Wir wissen auch, dass wir immer wieder hören, dass die Hausbesuche zunehmen angesichts des demografischen Wandels, dass man gar nicht mehr weiß, wie man das alles noch bewältigen soll. Was würden Sie sagen, was macht den Beruf dennoch attraktiv?
Also eigentlich ist ja die Tätigkeit als Hausärztin oder Hausarzt das prototypische Dasein eines Arztes, muss man sagen. Und insofern glaube ich, man hat Menschen, die man betreut, zum Teil über Jahrzehnte. In meiner Praxis oder unserer Praxis gibt es Menschen, die sind seit 1965 durchgängig in dieser Praxis behandelt. Heute sind die sehr alt, ohne Frage, aber es gibt noch ein paar von denen. Und es gibt Menschen, die kennen mich als Kind, weil ich meine Eltern die Praxis ja eben schon machten. Die kennen mich, seit ich 5, 6 Jahre alt bin und kommen heute zu mir immer noch als Patientin oder Patienten. Und da gibt es auch einige, die duzen mich, weil sie mich eben als 5-6-Jährigen schon mal kennengelernt haben oder immer wieder beobachtet und gesehen haben. Und ich sieze sie und wir finden das gar nicht komisch im Setting, wenn wir voneinander sitzen in einem Sprechzimmer. Also eine solche Form von ärztlicher Tätigkeit, wo man Familien kennt, wo man Menschen über lange Zeiträume betreut, wo man sie begleitet mit vielen Dingen, manchmal einer chronischen Erkrankung oder auch anderen Dingen, das ist außerordentlich dankbar und ist eine, man kriegt eine sehr unmittelbare und eine sehr ehrliche, authentisches Feedback von Menschen und sehr viel Dank für das Engagement. Und das ist motivierend und ist ja auch für die eigene Selbstwertempfindung etwas sehr Positives. Und ich glaube, man macht eben, das hat der Bisslinghoff ja immer schon mal angedeutet, auch medizinisch inhaltlich sehr wichtige Dinge im Hinblick auf Therapietreue, Verlässlichkeit, Patientensicherheit. Bei Menschen, die viele Erkrankungen gleichzeitig haben, ist es schon außerordentlich wichtig, dass es eine hausärztliche Betreuung gibt, die die Dinge ein bisschen koordiniert und auch berücksichtigt, dass es aus verschiedensten Organbereichen unter Umständen gleichzeitig vorliegende Erkrankungen gibt. All diese Dinge, auch bis hin zur Sterbebegleitung am Lebensende, sind Dinge, die hausärztliche Domäne sind und die sind eben ja eigentlich doch ganz typisch für das Bild, das ein Laie oder ein Mensch, der vielleicht eine Berufsfindung ist, von einem Arzt hat. Und das ist etwas, was natürlich in dem universitären Lehrbetrieb nicht unbedingt bisher jedenfalls so vermittelt wurde. Da sind die Schwerpunkte ein bisschen anders. Daran hat sich einiges getan. Die Universität Wittenherdecke ist da sehr weit vorne und sehr beispielgebend. Aber auch viele andere Universitäten haben sich inzwischen haben eigene Lehrstühle für Allgemeinmedizin eingerichtet und versuchen das eben zu befördern in den beschriebenen Weise. Es gibt neben den Projekten wie Local Hero, die ich vorzüglich finde, auch schon im ganz normalen Regelstudiengang natürlich Blockpraktika für die Studierenden. Wir sind akademische Lehrpraxis der Universität Münster und haben immer wieder in den jeweiligen Semestern freien oder vorlesungsfreien Zeiten dann Blockpraktikanten für einige Wochen in der Praxis. Das ist eine spannende Situation und das ist die Situation, in der wir auch die Gelegenheit haben, den Studierenden zu zeigen, wie befriedigend eben die Tätigkeit als Hausarzt oder als Landarzt sein kann.
Und Lukas Bisplinghoff hat es angesprochen, es geht auch darum, um diesen Beruf zu werben. Marcel Frischkorn, als Wirtschaftsförderer und Arztlotse tun Sie das für den Kreis Soest ja intensiv. Sie haben uns geschildert, 25 Ärzte haben Sie in Niederlassung begleitet in den zurückliegenden Jahren. Wie schwer ist es da auch Vorurteile abzubauen? Welche gibt es da? Was begegnet Ihnen da?
Also ich glaube, die ersten oder wichtigsten zentralen Vorurteile wurden gerade schon genannt. Also einmal dieses Thema Arbeitsbelastung. Das ist immer wirklich, dass man sagt, okay, also ich weiß ja gar nicht, bin ich von morgens 6 bis abends 6 in der Praxis. Dann das Thema, worüber man auch sprechen muss, also Ökonomie, Gehalt, wie viel verdiene ich dann? Das ist, glaube ich, bei vielen, wenn ich das so direkt mal sagen darf, unterschätzen, was man als Hausarzt verdienen kann oder welche Möglichkeiten, welche Freiheiten man auch hat. Und das ist so ein bisschen das.
Haben Sie eine Größenordnung für uns, so Durchschnittsgehalt oder Einkommen?
Das kommt ja immer darauf an, wie viele Scheine Sie haben, wie die Praxis organisiert sind. Machen Sie mit mehreren Kollegen. Also ich habe oft Ärzte, die auf der Schwelle zum Oberarzt stehen. Die rufen mich an und sagen, Herr Frischkorn, ich bin schon lange am Überlegen, könnte mir vorstellen, Hausarzt zu werden. So. Und ich habe jetzt ein Angebot, Oberarzt werden zu können. Und dann ist natürlich die Frage, ja, stelle ich mich schlechter oder nicht? Weil im Grundsatz ist Niederlassung eine ökonomische Entscheidung. Also das, was Herr Bisplinghoff und Herr Reinhardt auch schon gesagt haben, heißt das für jeden aber was anderes, also Freizeit, Gehalt. Und ich antworte den Ärzten immer nur, dass natürlich eine gewisse Eigenverantwortung dann da ist. Darum sagte ich das vorhin schon mit dem Thema Unternehmer, Arzt als Unternehmer. Aber dass man sich jetzt nicht unbedingt schlechter stellt als ein Oberarzt in einem Krankenhaus.
Also eine Zahl möchten Sie, können Sie nicht nennen.
Also wie gesagt, es gibt eine Bandbreite. Das hängt davon ab, ob Sie 800 Scheine oder 1600 Scheine machen. Und ich glaube, die finanzielle Frage sollten Sie, glaube ich, an die beiden Ärzte in die Runde stellen.
Die lachen schon, Klaus Reinhardt, weil es eine schwierige Antwort ist?
Nein, das ist keine schwierige Antwort, würde ich sagen. Also ich sage mal, das ist schwierig in der Interpretation. Wenn Sie jetzt sagen, es verdient jemand oder es versteuert jemand 150, sagen wir mal einfach eine Zahl, 150.000 Euro im Jahr, dann würde ein normaler Arbeitnehmer zunächst mal sagen, das ist ja unglaublich viel Geld. Dann muss man aber sozusagen sich anschauen, was davon bestritten werden muss. Davon müssen Altersvorsorge bestritten werden, davon müssen Krankenversicherungsbeiträge gezahlt werden, davon müssen, also die Menschen, die in solchen, die auf, als wirtschaftlich Selbstständige arbeiten, haben zwar nominal zunächst ein hohes Einkommen, aber wenn
aber
man
unterm Strich bleibt weniger.
Unterm Strich ist das zur Verfügung stehende Einkommen für Dinge wie Urlaub, Essen, Trinken, Wohnen etc. dann auch nicht sehr viel anders und sehr viel höher. Und das muss man, und das ist schwierig in der, wenn man das differenziert auseinandernimmt und den Menschen vernünftig erklärt, dann relativieren sich solche Zahlen. Und solche Zahlen werden häufig in den Raum gestellt als Absolutzahl und alle sind ganz erschlagen von solchen Summen und sagen, das ist aber wahnsinnig viel und das möchte ich auch gern haben. Also, wenn
Brutto ist bei langem nicht netto. So auch bei den Ärzten, weil sie eben selbstständig
schon lange,
sind.
Schon lange nicht. Und auch bei anderen wirtschaftlich Selbstständigen nicht. Bitte schön, das ist nicht nur auf Ärzte begrenzt. Ne?
Marius Eckenroth habe ich schon mal vorgestellt. Wir hatten leider Probleme mit der Leitung. 20 Jahre alt, Medizinstudent an der Universität Wittenherdecke im zweiten Semester und gerade im Praktikum im Rahmen dieses Local Hero Projekts, was wir Ihnen hier vorgestellt haben in der Agenda heute. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Guten Morgen.
So, guten Morgen nochmal.
Das klingt deutlich besser.
Besser, genau, aber bestätigt auf jeden Fall, dass ich auf dem Land bin. Genau. Genau. Aber genau, ich hab ja gerade schon mitgehört. Ich muss auch sagen, abgesehen vom Geld und der Freizeit, was ich hier jetzt schon gemerkt habe, im Vergleich zu meiner Arztpraxis von früher, ist es auch, dass man zu den Patienten halt einen viel engeren Draht hat.
Ihre Arztpraxis von früher, das müssen Sie uns vielleicht nochmal erklären. Ja. Sie kommen aus einem Elternhaus, wo es eine Arztpraxis gibt?
Ach so, nein, genau. Meine Eltern sind keine Ärzte, aber ich meine, als Kind, als ich selber noch Patient war, sage ich mal, oder als ich selber als Patient noch zum Allgemeinarzt gegangen bin, da habe ich jetzt hier den Eindruck, dass man hier die Patienten besser kennt und auch mehr schon über die Hintergrundgeschichte weiß.
Das bedeutet, Sie spüren, dass der Landarzt durchaus einen Bezug zu seinen Patientinnen und Patienten haben kann, auch die Zeit dafür hat, was wir auch schon hier in der Sendung als Vorzug ja geschildert bekommen haben. Wäre also das Landleben etwas für Sie, generell die Arbeit als Hausarzt in weniger urbanem Raum?
Generell schon, genau. Also ich bin jetzt das erste Mal, das ist ja unser erster Block, da bin ich erst mal eine Woche da. Ich denke, um sich ein umfassenderes Bild zu machen, muss man noch länger als eine Woche da bleiben. Das werden wir dann auch in Zukunft noch machen. Aber ansonsten bin ich jetzt erstmal positiv beeindruckt, kann man sagen.
Was konnten Sie bisher schon machen? Wo konnten Sie selbst tätig werden? Jetzt höre ich wieder nichts. Ich hoffe, die Leitung steht noch. Vielleicht nochmal die Frage. Wo konnten Sie praktisch schon in die Anwendung gehen, mit den Patienten möglicherweise auch arbeiten? Nee, da haben wir ein kleines Problem leider wieder mit der Leitung. Aber wir haben gehört, dass die Eindrücke, die er machen konnte, Marius Eckenroth, durchaus positiv ihn auch stimmen, wenn es um die Arbeit des Landarztes auch geht. Wir haben viele Zuschriften bekommen, wo es auch nochmal um die Ausbildung geht, die wir schon ja auch angesprochen haben hier in der Agenda, wenn es um die Frage geht, wie können wir möglicherweise dem Ärztemangel begegnen. Da hat Elke Reich uns geschrieben. Die TU Dresden schreibt, sie hat extra einen Studiengang eingerichtet, in dem quasi Landärzte ausgebildet werden. Das hält sie für eine sehr gute Idee. Aber sie sagt, bei der Studienplatzvergabe, da herrschen auch noch altmodische Bittsteller-Modi. Die Interessenten werden da, sie schreibt, schikaniert. So kann man es wohl sagen. Ein Beispiel, ein Kollege und Freund, doppelte Staatsbürgerschaft, wollte diesen Studiengang studieren und er wurde abgelehnt, weil er keinen adäquaten Deutschkurs vorweisen konnte. Aber wenn wir die Idee einfach mal in die Runde geben, wir haben jetzt auch das Beispiel gehört, dass man während des Studiums Erfahrungen macht mit der Landarztpraxis. Wir haben die Landärztequote auch, wo es darum geht, Studierende direkt in die Unis zu holen und zu verpflichten, sich 10 Jahre dann im Anschluss im urbanen Raum zu betätigen mit einer Praxis. Lukas Bisplinghoff, Sie haben eingangs geschildert, die Universität Witten-Herdecke hat ja den anderen Weg wählen wollen mit dem Projekt Local Hero. Warum?
Es ist Zwang. Es ist ja erstmal Zwang, dass man jungen Menschen, die gerne Medizin studieren möchten, sagt, ihr kriegt einen Studienplatz, aber dann müsst ihr euch später für 10 Jahre für uns verpflichten, in unserem Kreis als Hausarzt zu arbeiten. Man muss sich vorstellen, es sind super viele Menschen, die gerne Medizin studieren möchten, die aber nicht die Möglichkeit haben, weil es zu viele, nicht wenig Studienplätze gibt. Das heißt, dass natürlich geguckt wird, wie komme ich an irgendeinen Studienplatz rein, wenn ich nicht 1,0 Abi habe. Diese Landarztquote, das muss man ja auch sagen, an gewissen Universitäten ist das auch ein besonderes Auswahlverfahren, wo man nicht nur nach dem Abi guckt, sondern eher nach den emotionalen weichen Faktoren, sozialen Kompetenzen, Vorerfahrungen. Also das ist ja schon mal gut, dass man schaut, okay, weil nicht jeder 1,0 Abi Schüler ist der perfekte Arzt, das weiß man ja auch. Das ist also schon mal gut. Gleichzeitig kann man den jungen Menschen nicht sagen, ihr müsst euch dann in 10 Jahren auf jeden Fall in dem Kreis niederlassen. Was ist denn, wenn die sich woanders verlieben, wenn es eine familiäre Situation gibt, wo man doch woanders hin muss? Also das ist etwas, wo man sagen muss, die verpflichten sich für etwas. Keiner von uns weiß, was in 10, 15 Jahren ist.
Wobei man ja auch sagen muss, es geht nur darum, nicht dahin, dass es der ländliche Raum ist, sondern man sagt, man muss dahin gehen, wo es zu wenig Ärzte gibt. Das kann ja auch durchaus in einem stadtnahen Bezirk sein.
Wenn man ehrlich ist, also wir haben das ja bei unserem Projekt nachgeguckt, wir haben alle Versorgungsgrade uns angeschaut und alleine in Nordrhein-Westfalen sind es 396 Kommunen und von denen sind 205 in 8 Jahren von der Unterversorgung bedroht. Das heißt, theoretisch kann man überall arbeiten, überall Unterversorgung ist. Und das ist auch etwas, was man ehrlicherweise sagen muss, was juristisch super schnell anfechtbar ist. Also es gibt ja die Möglichkeit, auch über die Bundeswehr zu studieren. Da weiß man ja auch, dass man sich da rausklagen kann. Und was man so gehört hat oder was auch die Studierenden mir sagen, die auch in diesem Landarzt, ich habe da auch welche von Bochum, die sagen auch, ja, ich weiß auch, dass ich mich da theoretisch sofort rausklagen kann, ohne Probleme. Das ist also so eine Sache, es ist ein politisches Projekt. Es ist erstmal gut, dass man Leuten eine Möglichkeit gibt zu studieren, aber gleichzeitig ist es ein Zwang oder etwas, wo man sagen muss, ja, ob das eintritt, ist eine andere Sache. Vielleicht wären doch 30% davon dann später in dem Bereich Landarzt, super gut. Aber ich glaube, dass man eher gucken muss, dass man vom Land überzeugt wird. durch Möglichkeiten vor Ort das alles kennenzulernen, zu schauen, okay, wie ist denn die Versorgung vor Ort? Kann ich hier als junger Mensch mit einer jungen Familie wirklich arbeiten? Sind hier genug Möglichkeiten für Kitas, für Schulen, für öffentlichen Nahverkehr, all sowas, was ja dann eher mit solchen Projekten kennengelernt wird. Ne? So wie jetzt Herr Eckenroth, der da ja anscheinend eine schlechte Verbindung hat, weil er sagt, ich bin ja auf dem Land. Ne? Das sind alles Sachen, die man mal kennenlernen muss. Und da wollen wir eher versuchen zu überzeugen oder dass die Kreise versuchen, so ein bisschen zu überzeugen, als dann mit Zwang zu arbeiten, du musst in 10, 15 Jahren dann hier tätig werden.
Und wir haben natürlich auch versucht, jemanden aus der Landespolitik zu gewinnen. Es ist Ferienzeit, wir haben es leider nicht hinbekommen, trotzdem, obwohl zahlreiche Anfragen liefen. Zum Thema Ausbildung haben wir aber auch eine Hörerin in der Leitung. Julia Müller hat uns angerufen aus Mannheim. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Was wäre Ihre Idee?
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich bin selbst Medizinstudent, mittlerweile im vierten Studienjahr abgeschlossen. Also es geht langsam gegen Ende und damit entwickeln sich auch Perspektiven, gerade auch im Gespräch mit Kommilitonen. Und was man hier vielerorts hört, ist, dass der Trend, gerade auch wenn man mit älteren Ärzten spricht, noch mehr und verstärkter ins Ausland geht. Das wird meiner Auffassung nach, und das macht man auch selbst im Programm mit, gerade gefördert, diese Attraktivität des Auslands durch Austausche, durch Formulaturprogramme, durch bestimmte Förderungen. Und das Ausland zieht natürlich mit sowohl finanziell als auch arbeitszeittechnisch wesentlich besseren Arbeitsbedingungen. Zum Teil muss man gar nicht so weit weggehen. Die Niederlande, die Schweiz sind da sehr prominent. Und das, was mich daran tatsächlich an studentischer Seite stört, ist eine Bequemlichkeit, die sich dort breit macht. Man glaubt als Staatsbürger dieses Landes vermeintlich den Anspruch zu haben, dieses Studium finanziert zu bekommen. Das wäre alles sehr natürlich und man hält die Hand gerne auf. Aber dann, wenn es darum geht, diesen Gegenwert von Studium, ich habe Zahlen bei uns in der Fakultät mitbekommen, die teils dieses Studium mit einem Gegenwert von 200.000 Euro beziffern, wenn es darum geht, diesen Gegenwert für dieses Land auch mal einzulösen, dann wird es relativ dünn. Und ich muss sagen, dass ich entgegen meinem studentischen Vorredner gerade an der Stelle vielleicht doch ein bisschen mehr für Verpflichtung oder appellieren würde. Vielleicht nicht nur appellieren, sondern vielleicht muss man auch ein Modell finden, in dem man beispielsweise eine 10-Jahres-Verpflichtung ansetzt, dass man innerhalb Deutschlands arbeiten muss, in Anführungszeichen, um das abzubezahlen, was man dort an Auslandskredit aufgenommen hat. Denn das ist international fast einzigartig, dass man ein so teures Studium quasi umsonst bekommt, dann mit der Ausnahme der Studiengebühren, die es in einigen Ländern gibt. Das soll nicht heißen, dass ich die akademische Freiheit da jetzt irgendwie einschränken möchte. Nein, ich bin nach wie vor für den Austausch und finde das auch ganz grandios und auch die klinische Praxis im Ausland. Aber ich glaube, wir müssen uns schon Gedanken machen, wie viel wir als Starter gratis weggeben wollen, auch an Wissen und auch vielleicht finanziell.
Und das, was Lukas Blinghoff gesagt hat, eben der Hausarzt und Projektleiter, dass man da eine Verpflichtung, einen Zwang einsetzt, den würden Sie sogar ausweiten wollen, nicht nur auf die Landarztquote, sondern möglicherweise so eine Art Inlandsverpflichtung. So habe ich Sie richtig verstanden.
Ja, das klingt jetzt alles schon sehr regulativ, aber ich glaube, es wäre zumindest mal eine Idee, darüber nachzudenken, weil das in meinen Augen komplett ignoriert wird, die Tatsache, dass wir sehr viele, vielleicht auch sehr gute Ärzte ans Ausland verlieren. Und das, was man gerade sieht, ist, dass man es nicht aufhalten kann, allein durch Attraktivität, denn ehrlicherweise die Attraktivität im deutschen Gesundheitswesen besteht nicht. Da muss es irgendeine andere Lösung geben und entweder muss man an den Kosten beteiligt werden, wenn man danach ins Ausland geht und dieses Studium sozusagen nur mitnimmt, oder es muss einen anderen Weg geben. Aber oder ich glaube, allein der gute Wille wird nicht reichen.
Oder leider. Die Attraktivität herstellen?
Die Attraktivität herstellen, ja, aber da reden wir ja dann auch wieder über Finanzen. Die Ärzte fallen nicht vom Himmel, um die Arbeitszeiten zu verbessern. Also an einer Stellschraube wird gedreht werden müssen. Ansonsten werden wir den Ärztemangel noch zunehmender betrachten dürfen. Und ich bin selbst ein Landkind, ich habe es erlebt. Also das ist ja keine abstrakte Debatte.
Julia Müller, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie diese Ideen auch eingebracht haben und Ihre Erfahrungen auch geschildert haben. Leider mit nicht ganz guter technischer Qualität, vielleicht auch gerade auf dem Land. Ich gebe aber das, was Sie eingebracht haben, auch nochmal weiter an Dr. Klaus Reinhardt, der ja als Präsident der Bundesärztekammer die berufspolitischen Interessen auch der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland vertritt. Einerseits also eine teure Ausbildung, die der Staat ja mitfinanziert, andererseits dann aber das Interesse, wir gehen dahin, wo es uns besser geht, nämlich ins Ausland. Wäre da so eine Verpflichtung erstmal für zumindest wenige Jahre sinnvoll, auch um unseren Ärztemangel möglicherweise bekämpfen zu können?
Ja, ich kann bei allem Respekt gegenüber der jungen Kollegin das nicht ganz bestätigen. Also wir haben natürlich Kolleginnen und Kollegen, die ins Ausland gehen. Häufig kommen die aber auch wieder zurück. Und die Zahl derjenigen, die Deutschland definitiv verlassen als deutsche Ärztinnen und Ärzte, nachdem sie hier die Ausbildung erhalten haben, ist rückläufig in den letzten Jahren.
Aber dennoch hat man das in den zurückliegenden Jahren ja immer wieder auch gehört, dass Ärzte gerade eben in die skandinavischen Länder auch gegangen sind.
Skandinavische Länder, England, auch die Schweiz, das ist richtig, das gibt es, gar keine aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt dort interessante Weiterbildungsprojekte, es ist, Menschen möchten internationale Erfahrungen sammeln. Das ist ja auch, glaube ich, im Sinne von freiem Verkehr von Personen und Menschen in einer europäischen oder auch globalen Welt, finde ich, angemessen. Ist im Übrigen in der akademischen Welt auch schon vor 100 Jahren so gewesen. Also das ist nichts ganz Neues, und dass es ein uns bedrohendes oder belastendes Phänomen wäre, das bestreite ich inzwischen jedenfalls. Das ist vor 10 Jahren anders gewesen. Und es ist auch nicht so, dass die wirtschaftlichen Bedingungen für Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz sind die sehr gut, ohne Frage. Die sind aber in England, Skandinavien nicht besser als in Deutschland. Oder auch in den Niederlanden nicht. Also sie sind etwa ähnlich, würde ich mal sagen, im Verhältnis zur Gesamtgesellschaft.
Ja, ich habe da keine Zahlen, aber Berichte zumindest gelesen, wo die Ärzte beschreiben, dass auf jeden Fall die Bürokratie nicht so extrem zeitintensiv ist. Ich möchte ganz gern an dieser Stelle nochmal Marius Eckenroth zumindest versuchen anzusprechen, damit wir in der letzten Minute noch einmal kurz hören, ob wir ihn besser kriegen in der Landarztpraxis mit schlechter Tonqualität. Der Student, der am Projekt im Rahmen des Local Hero Projekts gerade im Praktikum ist. Hören Sie uns?
Ich höre Sie, genau.
Hätten Sie noch persönlich eine Idee, wie man junge Menschen motivieren kann, über ein solches Projekt hinaus als Mediziner aufs Land zu gehen, als niedergelassener Arzt? Was meinen Sie, brauchen wir da mehr Werbung?
Ich glaube, momentan die Werbung fürs Local Hero Projekt ist schon ganz gut. Ich finde den Ansatz gut, dass es halt so eine intrinsische Motivation gegeben wird und nicht wie bei der Landarztquote quasi einer, wie Herr Displinghoff schon gesagt hat, dass es quasi einem aufgezwungen wird. Ich denke, dadurch, dass es so locker rüberkommt, ist man am Ende auch motivierter, dann freiwillig in Anführungszeichen noch mit aufs Land zu ziehen. Mhm. Ich denke, der Ansatz ist schon ganz gut.
Und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß auch bei diesem Praktikum, das über mehrere Wochen geht. Wir sprechen gleich weiter hier in der Agenda über kreative Ideen, wenn es um den anhaltenden Ärztemangel auf dem Land auch geht. Sie können sich beteiligen 00800 4464 4464. Bis gleich.
Deutschlandfunk Agenda.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon, und wir sprechen weiter über den anhaltenden Ärztemangel auf dem Land und die Frage, welche kreativen Ideen brauchen wir? Gibt es da möglicherweise auch schon? Ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Das haben viele Hörerinnen und Hörer gemacht, unter anderem Wolfgang Daub, der die Ausbildung nochmal anspricht. 3 wesentliche Punkte, so schreibt er uns, sind zu lösen. Es gibt seit Jahren viel zu wenig Studienplätze, das ist das eine. Zweitens, es studieren die völlig falschen Leute Medizin. 1.0 Abiturienten ohne Erfahrung im Gesundheitsbereich statt Rettungssanitäter, Krankenschwestern oder Altenpfleger auch zu nehmen, das ist sein Vorschlag. Der dritte Punkt, der Mangel an Landärzten, insbesondere den, wird man nicht ohne Zwang beheben können, entweder indem man Krankenkassen, Landärzte direkt anstellen müssen oder und praktizierende Ärzte die ersten Jahre der Berufsausübung als Teil der Ausbildung aufs Land verpflichtend machen müssen. Das ist die Meinung dieses Hörers. Auf das Image auch nochmal angesprochen und das, was wir vor den Nachrichten auch angesprochen haben durch unsere Hörerin, die Julia Müller, die Studentin, die uns gesagt hat, möglicherweise gehen auch zu viele ins Ausland. Über Jahrzehnte wurde der Berufsstand Hausarzt kleingeredet, schreibt uns Edeltraut Philipp. Nicht nur im ländlichen Raum fehlen jetzt schon Hausärzte, nein, auch in kleineren und mittleren Städten fehlen Hausärzte. Die noch vorhandenen Hausarztpraxen sind übervoll und nehmen auch keine neuen Patienten mehr an. Und mit Blick über die Grenze. Sie lebt nahe der Schweizer Grenze. Da kann sie den Unterschied der Terminierung in Praxen und Kliniken beurteilen. Die Schweizer verfügen über ein hervorragendes Schulungssystem für Praxismitarbeiter. Selten muss sie dort beim Termin vor der Behandlung mehr als 8 bis 10 Minuten im Wartezimmer sitzen. In deutschen Arztpraxen, sowohl Haus- und Facharzt, da muss sie selbst als Privatpatientin mehr als 30 Minuten im Warteraum verharren. Zusammengefasst, das deutsche Gesundheitssystem bedarf einer grundlegenden Änderung. Der Hausarzt, der Berufsstand muss aufgewertet werden und weniger Verwaltungsarbeit, die sei oft unnütz. Das ist der Vorschlag, sind die Vorschläge von Edeltraud Philipp. Also da geht es grundsätzlich um die Frage, wie die Arbeit der Hausärzte gestaltet werden sollte. Hartmann hat uns noch geschrieben, er wohnt im Landkreis Wittmund und er gehört zu den besagten ländlichen unterversorgten Gebieten, also in dem er lebt. Der Zeitraum zwischen Arztterminen, da sind längere keine Seltenheit. Im Zweifel geht er zu einem Tierarzt oder versorgt sich eben selbst. Und da mussten meine Kolleginnen und Kollegen etwas schmunzeln. Ich habe da auch direkt drüber nachgedacht, in Spanien ist mir der Satz begegnet, hier gibt es keine Ärzte, wir haben die Apotheke. So weit soll es hier vermutlich nicht kommen, wenn ich das alles an meine Gäste gebe. Lukas Bisplinghoff ist uns weiter zugeschaltet, Hausarzt, Facharzt für Allgemeinmedizin und er betreut das Projekt Local Hero der Uni Wittenherdecke und anderer Universitäten. Marcel Frischkorn ist weiter mit dabei, Wirtschaftsförderer des Kreises Soest, Arzt, Lotse und Dr. Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, selbst auch niedergelassener Arzt. Und wir haben Hörerinnen und Hörer in der Leitung. Lisa Stich hat uns angerufen. Schönen guten Morgen, Frau Stich.
Guten Morgen.
Sie rufen aus Baden-Württemberg an und sind vom Fach?
Genau, ich bin medizinische Fachangestellte, also Mitarbeiterin in einer Arztpraxis und bin im Moment in der Praxis, die quasi von einem Arzt vor 2 Jahren übernommen worden ist und bin Zeuge, wie man so die ersten Jahre ziemlich zu kämpfen hat mit dem Einstieg als Hausarzt hier auf dem Lande.
Was heißt das konkret? Wie schwierig war das?
Das ist sehr schwierig immer noch, weil es ein unglaublicher Wust ist in der Abrechnung mit den kassenärztlichen Vereinigungen. Das wird immer mehr bürokratisiert. Die Vergütung ist unter aller Kanone. Also ich kann Ihnen da Beispiele geben. Für einen Ultraschall vom Abdomen bekommt man von der KV 8,50 Euro ungefähr. Das widerspiegelt überhaupt nicht den Aufwand und die Anschaffungskosten von so einem Gerät. Und wir finanzieren einen riesigen, aufgeblasenen Verwaltungsapparat und vergeuden so viel Zeit, also nicht nur die medizinischen Fachangestellten, sondern auch die Ärzte, die sich nur mit der Abrechnung beschäftigen. Und wir können das an anderen Ländern sehen, es geht auch anders. Da bekommen die Patienten einfach ihre Rechnung privat gestellt, hat einen weiteren Vorteil, dass die Patienten auch nochmal abprüfen können, was für Leistungen sind überhaupt in Rechnung gestellt worden. Mhm. Denn ich weiß, es gibt viele Arztpraxen, die aufgrund von finanzieller Notlage auch mal Sachen abrechnen, die so vielleicht nicht ganz erbracht worden sind.
Und Frau Stich, an dieser Stelle ganz kurz einen Einschnitt, weil wir einen weiteren Hörer in der Leitung haben. Sie bleiben auch noch in der Leitung, ja. Der, glaube ich, ganz gut bestätigen kann, was Sie da schildern. Jörn Kampenhausen ist uns ebenfalls telefonisch zugeschaltet und hat uns angerufen aus Krüppelin. Sie sind Landarzt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, also ich würde das Thema, das da gerade angeschnitten wurde, so nicht unterschreiben mit den Abrechnungskreativitäten der Kollegen. Allerdings, ich hatte ja in der E-Mail geschrieben, ich sehe halt das einzige Problem darin, Akademiker aufs Land zu kriegen in strukturschwache Regionen, allein schon dadurch, dass in der Regel auch die einen Partner, Partnerin haben, die auch irgendwo dort arbeiten will. Und es ist halt diese traditionelle Arbeitsverteilung, Frau zu Hause, Mann in der Arbeit, einfach vorbei. Somit müssen diese strukturschwachen Regionen mit irgendwas punkten, womit dann auch ein Akademiker sagen kann, okay, da gehe ich gerne hin. Und dieses Problem werden Landarztquoten leider nicht regeln. Dieses Problem werden auch Schnupperpraktika und Ähnliches. Ich bin auch akademische Lehrpraxis und erzähle auch gerne den Studenten, wie sehr das einen Spaß macht, was man an Geld verdient und wie toll das ist. Nur wenn eben, sagen wir mal, eine diplomierte Kunsthistorikerin oder ein promovierter Jurist die Wahl haben, in einen Landkreis irgendwo in MacPom zu gehen, wo eben faktisch kein Job für ihn ist, dann wird auch der Partner, in dem Fall der Landarzt, sagen, dann gehe ich lieber in eine strukturstärkere Region und das wird sich auch nicht so aufheben. Das ist im Prinzip der Punkt, den ich da äußern will.
Und vielen Dank dafür. Ich weiß, Sie haben wenig Zeit, deswegen entlassen wir Sie ganz schnell wieder. Danke Ihnen aber, dass Sie diesen Punkt eingebracht haben, der ja sicherlich ein wichtiger ist, nicht unbedingt für die Randgebiete in den Ballungsräumen, aber sicherlich für die Regionen, die Sie auch angesprochen haben, wo eben die nächste Stadt auch ein bisschen weiter weg ist und wo die Infrastruktur einfach auch nicht das hergibt, dass man möglicherweise seinen Partner mitnehmen kann, der dann auch seinen Job ausüben kann. Danke also dafür. Lisa Stich ist noch weiter in der Leitung. Sie haben uns geschildert, wie schwierig es ist, eine Arztpraxis aufzubauen. Und das möchte ich ganz gerne weitergeben an Marcel Frischkorn, der genau das ja kennt. Sie begleiten Marcel Frischkorn als Wirtschaftsförderer, als Arztlotse im Kreis Soest. Ärzte in die Niederlassung, können Sie das nachvollziehen, was wir da gerade von Frau Stich gehört haben?
Zum Teil. Also zum Teil kann ich Frau Stich da verstehen, zum Teil kann ich sie da aber auch nicht bestätigen. Also ich glaube, ja, es ist ein Schritt in die Niederlassung. Also das muss man halt auch aus der Perspektive des Arztes sehen. Der kommt aus einem sehr, sehr stark regulierten Medizinstudium, kommt ins Krankenhaus, was auch zum Teil noch sehr, sehr hierarchische Strukturen hat, und kommt dann in eine neue Arbeitsumgebung, in der er auf einmal Personalverantwortung hat, wirtschaftliche Verantwortung. Er muss selbst gestalten. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wir auch nochmal sprechen müssen, weil das können Hausärzte. Und dementsprechend natürlich auch diese Abrechnung und sowas.
Aber diesen aufgeblasenen Verwaltungsapparat finanzieren zu müssen, das ist ja etwas, was wir immer wieder auch von Ärzten hören. Ist das ein Problem?
Kann ich so wirklich nicht bestätigen. Also von den 25 Ärzten, 6 begleiten wir als Wirtschaftsförderung gerade weiter. Also gerade auf dem Weg in die Niederlassung, also wir werden dann irgendwann über 30 sein, ist das halt so, dass diejenigen natürlich auch sagen, ich möchte nicht sofort ins kalte Wasser geworfen werden. Also das beliebteste Modell in Anführungsstrichen ist bei uns erstmal eine Anstellung. Dann organisieren wir eigentlich auch, das ist so ein bisschen unsere Rolle, auch diese Übergangsphase. Also dass der niederlassungsinteressierte Arzt, der junge Mediziner, Medizinerin, wenn er in die Praxis einsteigt, so eine Übergangsphase hat, dass er es lernen kann. Und dann kommt im Prinzip genau diese Situation, wenn er die Praxis alleine hat, dass er dann natürlich seine eigenen Prozesse, wie Herr Bisplinghoff das auch schon genannt hat, auch da sind wir ganz, ganz eng auch bei den Ärzten, was das Thema Digitalisierung und auch also diese bürokratischen Prozesse angeht, dazu entschlacken. Und das kann ich so wirklich nicht bestätigen. Also ich habe bisher keinen Arzt gehabt, der gesagt hat, er hat die Entscheidung bereut.
Aber die Ärzte, die Sie da in Erinnerung haben, sind alle begleitet worden. Vielleicht ist das ja genau auch das Problem, dass viele Ärztinnen und Ärzte, wenn sie sich niederlassen, eben nicht so intensiv begleitet werden, Lisa Stich. Glauben Sie, wenn Sie so jemanden an Ihrer Seite gehabt hätten oder Ihre Arztpraxis jemanden an der Seite hätte, der Ihnen da auch hilft, sich einzufinden, weiter das nicht das Lehrgeld bezahlen zu müssen, sondern mit Freude in die Lehre geht, dass es dann einfacher gewesen wäre und wäre?
Das wäre sicherlich sehr viel einfacher. Ich finde es toll, dass es solche Programme gibt. Die sind auf jeden Fall ein Baustein, um den Beruf oder die Niederlassung auf dem Land attraktiver zu machen. Aber nochmal, ich glaube, viele Leute, die sich niederlassen, werden herb enttäuscht, gerade wenn jetzt auch das Thema Digitalisierung angesprochen wird. Im Moment, seit diesem Quartal, ist ja die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Pflicht geworden. Und ich kenne viele Arztpraxen, viele Kolleginnen, bei denen das noch nicht möglich ist, weil wir hier auf dem Land vor allen Dingen, ich glaube, in größeren Städten ist das nicht so, wir haben einfach noch nicht die Voraussetzungen. Es ist von Praxis zu Praxis unterschiedlich. Bei uns klappt es demnächst dann auch. Aber es ist einfach deprimierend teilweise.
Das heißt, Sie müssen digitalisieren und haben aber noch gar nicht die nötige digitale Infrastruktur. Mhm. Ja. Ich danke Ihnen auch, dass Sie uns angerufen haben, auch nochmal so klar gemacht haben, mit welchen Schwierigkeiten man gerade zu Beginn einer Niederlassung auch zu tun hat. Und werden sicherlich auch in dieser Runde noch das ein oder andere ansprechen können, auch gerade mit Blick eben auf die Digitalisierung. Was es aber auch zeigt, Sie haben gesagt, das Projekt, was es im Kreis Soest gibt mit dem Arztlotsen, der eben auch unterstützt und begleitet, auch bis in die Niederlassung hinein und darüber hinaus, sei ein gutes. Aber das gibt es ja nicht in der Regel. Vielleicht Klaus Reinhardt als Präsident der Bundesärztekammer, Vertreter der Ärztinnen und Ärzte, wenn es auch um berufspolitische Interessen geht. Wäre das etwas, was Sie sich wünschen würden, dass da mehr in der Politik auch nachgedacht wird, gerade wenn es sowas geht wie die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und ähnlicher mehr, was ja immer wieder kommt, das muss getan werden, dass da mehr Begleitung auch möglich ist, die auch von der Politik angestoßen wird und nicht nur als Initiative eines Kreises vielleicht, sondern flächendeckend.
Naja, wir haben ja auch die ärztlichen Selbstverwaltungseinrichtungen, die Kassenärztliche Vereinigung und die Ärztekammern, die solche Dinge tun. Also es gibt in der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe zum Beispiel schon auch das Patenschaftsmodell, wo erfahrene und niedergelassene Kollegen sich bereit erklären, denjenigen, die sich neu niederlassen, unter die Arme zu greifen. Ein bisschen in dem Sinne, wie das, was der Frischkorn macht. Und also das ist sehr vielfältig, was an Angeboten an der Stelle existiert. Ich finde das gut und
richtig. Wo findet man die? wenn man sich niederlassen will?
Wenn man bei der Kassenärztlichen Westfalen-Lippe niederlassen möchte, muss man sich sowieso bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe ja in Verbindung setzen. Die Niederlassung erfolgt über die Kassenärztliche Vereinigung und die Kasse über den Zulassungsausschuss. Man hat also automatisch und notwendigerweise Kontakt mit der Kassenärztlichen Vereinigung und wird auch Mitglied dann der Kassenärztlichen Vereinigung, Pflichtmitglied. In dem Moment bekommt man das Angebot, dass man sozusagen eine solche Partnerschaft wahrnehmen kann. Also das kriegt jeder sich niederlassende Arzt in Westfalen automatisch und kann das wahrnehmen. Und daneben gibt es die eben kommunalen Bemühungen, die in ganz Deutschland verschiedensten Stellen sehr intensiv, in immer etwas anderer Ausprägung, aber im weitesten Sinne häufig auch ähnlich funktioniert. Es gibt Niederlassungsunterstützung, auch wirtschaftlicher Art. Also in Nordwestfalen kriegt jemand, der sich in einem unterversorgten Gebiet, also da, wo unter 90% Versorgungsgrad herrschen, 50.000 Euro Kredit, den er sehr günstig erhält, beziehungsweise sogar Zuschuss, wenn ich richtig informiert bin, also der einmalig erfolgt, sodass die Unterstützungen vielfältig sind. Und die werden ja auch wahrgenommen und das führt ja auch dazu, das muss man auch mal jetzt an dieser Stelle noch einmal feststellen, dass sich ein bisschen das Blatt auch wendet. Also die Bereitschaft, sich in den auf dem Land niederzulassen, ist eher etwas besser geworden. Zart und sehr wenig und nicht ausreichend, das ist keine Frage. Aber
nach den zarten Pflänzchen greifen wir gerne.
So ist es. Ein kleines zartes Pflänzchen ist da beobachtbar. Auch was die Abschlüsse von dem Facharzt für Allgemeinmedizin in Westfalen-Lippe angeht, das kann ich beurteilen, weil ich in Westfalen-Lippe im Kammervorstand bin. Und da beobachten wir, dass der Tiefpunkt, die Talsohle im Hinblick auf die abgeschlossenen Weiterbildungswege Allgemeinmedizin hinter uns liegt. Wir haben also eine Zunahme von Kolleginnen und Kollegen, die dieses Fach dann jetzt abgeschlossen haben. Und die werden ja auch irgendwo dann in der Versorgung ankommen. Also ich glaube schon, dass man, und es ist richtig und vernünftig, dass man eben für diesen Beruf und für diese Form des Arztseins wirbt und seine Wertigkeit und seinen Sinn und die Befriedigung, die daran besteht, betont. Und ich glaube, dass wenn man das beharrlich macht und die Unterstützungen mit Coaching, mit Partnerschaften, auch wirtschaftliche Unterstützung durch Kommunen und anderes vernünftig weitermacht, dass man da dieses zarte Pflänzchen gut gießt.
Vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, weil im Grunde geht es ja darum, dass man die Versorgung sicherstellt, auch im ländlichen Raum. Und angerufen hat uns eine Kinderärztin aus Baden-Württemberg, Dr. Noll Streich, die jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich höre Ihre Sendung mit großem Interesse und mir fehlt bis jetzt bei der ganzen Diskussion so ein bisschen der Aspekt, dass meiner Meinung nach die Bereitschaft zur Niederlassung und zur Einzelpraxis auf dem Land, dass die Tendenz sich nicht fortsetzen wird. Meiner Meinung nach wäre eine wunderbare Alternative, dass man die sogenannten Polikliniken reaktiviert, die es ja früher zum Beispiel in der DDR gab. Da sind ganz viele Fachrichtungen ambulant unter einem Dach mit einer zentralen Aufnahme. Nicht jeder Arzt müsste sich mit der Digitalisierung, mit der Abrechnung rumschlagen, was die medizinische Fachangestellte vorhin bei Ihnen am Telefon gesagt hat. Das kann ich nur bestätigen. Das ist ein Abrechnungsirrsinn in der Praxis geworden. Wir müssten eigentlich als niedergelassene Ärzte IT-Fachleute sein. Was wir nicht sind, da fällt ständig der Connector aus. Jede Arztpraxis wird digitalisiert. Das funktioniert bis heute nicht richtig. Und diese zentralen Polikliniken, gut, da muss der Patient vom Land ein Stück fahren, aber der muss eh mit dem Auto zu seinem Hausarzt. Der ist ja nicht gleich der Nachbar vom Hausarzt. Und da hätte er eben den Hautarzt, den Gynäkologen, den Kinderarzt, den Allgemeinmediziner, vielleicht auch einen ambulant tätigen Chirurgen, eine Röntgenabteilung, alles unter einem Dach. Da gibt es eine Patientenakte, die gibt es in der zentralen Anmeldung. Und dann kann der seine Wege durch die ganzen Praxen, vielleicht sogar an einem Tag mehrere Termine wahrnehmen. Also ich glaube, die Praxen, die Niedergelassenen, gerade die Einzelpraxen, sind Auslaufmodelle und die verschlingen einen Haufen Geld mit Verwaltung und Digitalisierung und letztlich bleibt für die Angestellten und für den Arzt wenig übrig. Das wurde vorher ja auch schon gesagt. Also ich würde jedem Medizinstudenten, ich mache es auch heute inzwischen, jedem Medizinstudenten abraten, sich niederzulassen, weil der Trend geht eh dahin, dass die Ärzte, nicht nur die Ärzte generell, die wollen eben auch was unabhängig von der Arbeit noch ein bisschen Freizeit haben. Und als angestellte Ärzte in diesen Polikliniken wäre dem allen gedient.
Frau Noldstreich, bleiben Sie noch ein bisschen in der Leitung, weil ich glaube, dass Sie da Widerspruch auch wahrscheinlich bekommen werden. Die Polikliniken, die Gesundheitszentren, kann man ja auch sagen, das ist ja politisch durchaus gewollt. Klaus Reinhardt, da möchte ich Sie noch mal als politischer Interessenvertreter auch ansprechen. Was spricht dafür, was dagegen? Vielleicht kann man es ja auch parallel aufbauen.
Ja, es gibt ja solche Zentren längst und zunehmend, da hat die Kollegin ja recht, die Zahl derjenigen Kolleginnen und Kollegen, die in der Einzelpraxis arbeiten, nimmt ab. Die Kollegen arbeiten in Gruppenpraxen, in medizinischen Versorgungszentren. Die Frage ist, wer trägt dieses Zentrum und wer betreibt es? Und ich bin ein großer Verfechter davon, dass es die Ärztinnen und Ärzte, die dort tätig sind, gemeinsam tun und auch sich sozusagen ja verantwortlich fühlen im Hinblick auf die Inhaberschaft einer solchen Einrichtung. Ich halte es für schlecht, wenn solche Einrichtungen von gewerblichen, kommerziellen Anbietern, das gibt es auch, zunehmend betrieben werden, denn da werden dann Ärzte und Ärzte angestellt. Man nimmt ihnen zwar das ein oder andere ab, aber man sorgt auch dafür, dass die Rendite stimmt. Und ich glaube schon, dass da auch in gewisser Hinsicht unser Gesundheitswesen dann einen Trend annimmt, den wir uns nicht wünschen können. Und aus dem Grunde, glaube ich, muss man es differenziert betrachten. Mhm. Man kann darüber nachdenken, ob kommunale Einrichtungen gemeinsam unter Umständen auch in der Kassenärztlichen Vereinigung, solche Dinge gibt es auch inzwischen, eine Plattform sein können, auf der dann Kolleginnen und Kollegen sich anstellen lassen könnten, ohne den ganzen Overhead, sage ich mal so, von Bürokratie und Organisation haben zu müssen.
Also gar nicht so weit von dem weg, was Frau Noldstreich uns da geschildert hat.
Ich ganz gern was anmerken.
Mit Blick auf die Uhr, nicht zu lang, danke.
Ja, genau. Ich bin nicht dafür, dass da irgendwelche gewerblichen Institutionen zwischengeschaltet werden. Das haben wir jetzt mit der KV. Wenn ich sehe, was da an Geld hängen bleibt in diesen KV, meiner Meinung nach bin ich für ein staatliches Gesundheitssystem. Da sind keine zwischengeschalteten Stellen. Das wird direkt mit den krassen Krankenkassen abgerechnet und da muss nicht noch irgendwelche Verwaltungsstrukturen dazwischen geschaltet sein, die wieder einen Haufen Geld verschlingen.
Ich danke Ihnen dafür und ich glaube, dass das ein Punkt ist, das können wir sicher auch nochmal in einer Extrasendung auch machen, gerade mit Blick auf die Versorgungssicherheit, aber wir sind ja auf einer politischen Ebene, die wir gerade diskutieren und ich hatte in der Vorbereitung der Sendung den Eindruck, es gibt auf Bundes- und Länderebene gar nicht so wahnsinnig viele kreative Ideen. Die Landarztquote haben wir angesprochen, aber welche politischen Lösungsansätze gibt es? Lukas Bisplinghoff als Hausarzt mit Praxis in Schwerte, was würden Sie sagen, wie aufgehoben fühlen Sie sich da von der Politik, wie kreativ fühlen Sie, sind die Ideen, die von dort kommen, auch mit Blick zum Beispiel auf den Koalitionsvertrag der Ampel?
Manche Sachen, was da beschlossen wurde oder angedacht wurde, sei es Aufhebung der Budgetierung im haushaltlichen Bereich, alles gut, also gewisse Kleinigkeiten sind in die richtige Richtung gegangen. Gleichzeitig müssen wir, glaube ich, auf mehreren Ebenen agieren. Also sei es die Universitäten, die Allgemeinmedizin klarer definieren müssen, dass wir Hausärzte, also wenn ich jetzt hier die Kollegin Noldstreich höre, die davon abrät, also ich würde jedem dazu raten, das zu machen. Die jungen Kollegen, die ich begleite, die mich fragen, wo ich weiß, die sind seit 5 Jahren dabei, die haben es auch niemals bereut. Also wir haben leider so eine Tendenz, insbesondere etwas älterer Kollegen, die so ein bisschen gefangen sind in diesem System. Auch mein Vater, der hat mir auch immer gesagt, lass dich nicht lieder, du hast immer nur Stress. Kann ich nicht bestätigen. Also als junger Mensch ist man ein bisschen mehr mit der Digitalisierung aufgewachsen. Ich sehe das jetzt auch bei meinem Gemeinschaftspartner. Wenn der Abrechnung machen muss, der ist immer so ein bisschen überfordert. Für mich sind das 3 Klicks und fertig aus. Also man muss da so ein bisschen differenzieren, dass die nachfolgende Generation schon, glaube ich, davon sehr, sehr stark profitieren wird und dass wir uns das selber so ein bisschen in die Hand nehmen müssen, dass wir die Kreise haben, dass wir die Politik haben, dass wir die Universitäten haben, dass wir in der Öffentlichkeit wirksamer werden und durch diese ganzen vielen Bausteine halt für jeden Ort geguckt wird, okay, wie Herr Reinhardt auch sagte, so ein kommunales MVZ, das, glaube ich, hat Sinn. So börsennotierte Unternehmen, ich sehe es jetzt hier in Schwerte, also da gibt es auch ein radiologisches Unternehmen, was jetzt alles aufkauft. Das ist ein Börsenunternehmen, das will nur Rendite machen und irgendwann wird es das Ganze verkaufen und dann hat kein Patient was davon. Also da muss man wirklich aufpassen, dass wir Ärzte uns da nicht die verschaukeln lassen. Also ganz, ganz viele Sachen, aber wir müssen mehr Begeisterung wecken. Also ich versuche es jedem und jeder, der das gemacht hat, sagt auch, ja, beste Entscheidung meines Lebens. Ne?
Marcel Frischkorn, Sie beraten für den Kreis Soest die Wirtschaftsförderung dort Ärzte und begleiten Sie in die Niederlassung. Aber wenn wir das auch nochmal reinnehmen, was Frau Noldstreich gesagt hat, wie schwierig es zum Teil auch ist, für die niedergelassenen Ärzte als Alternative möglicherweise ein Gesundheitszentrum, wie auch immer, organisieren. organisiert und wer es auch immer betreibt, für die Region selbst, auch mit dem Blick darauf, dass die Patientinnen und Patienten kurze Wege haben, wäre das ja durchaus auch ein attraktives Modell, oder?
Kommt immer auf die Strukturen vor Ort an und die Ärzte vor Ort. Also generell sind natürlich MVZs und so andere Berufsausübungsgemeinschaften oder überörtliche Zweigpraxen immer gute Modelle. Nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich die Ärzte. Und ich kann nur noch mal wiederholen, also bei uns ist es wirklich so, dass dieser Wunsch nach dieser Freiberuflichkeit und selber nachher in die Praxis einzusteigen, weil es nachher natürlich auch ökonomisch interessanter ist, das muss man einfach so festhalten, ist da. Also bei uns gibt es aktuell im Kreis keine Diskussion zum Thema kommunales MVZ oder so. Und ich kann auch nur das, was Herr Bisplinghoff gerade gesagt hat, nur noch mal verstärken. Also wir haben im Rahmen eines Projektes digitale Modellpraxen aufgebaut und haben das in Netzwerktreffen regelmäßig, haben die Ärzte den Ärzten das berichtet zum Thema Digitalisierung. Und das ist hat super funktioniert. Also viele, viele Ärzte haben das Thema digitale Dokumentation, Anamnese bei sich in den Praxen übernommen. Also es gibt sehr, sehr viele Stellschrauben, wo man die Ärzte abholen kann und denen auch zeigen kann, das ist ein toller Beruf, er ist ökonomisch interessant und man kann gestalten. Und ich glaube, da müssen wir hin. Und dann können wir über andere Organisationsmodelle und Anstellungen sprechen.
Da hört man auch deutlich raus, es geht gar nicht darum zu entschlacken unbedingt, aber es einfacher zu machen in der Anwendung, indem man eben auch mehr begleitet in der Einführung. Ist das so unterm Strich?
Kommt immer individuell drauf an. Wir holen den Arzt halt wirklich sehr, sehr individuell an, aber ich glaube, man kann dieses negative Narrativ vom Hausarzt, vom Landarzt genau dadurch, glaube ich, verringern, indem man wirklich sagt, wir begleiten, wir unterstützen und dadurch wirkt dieser Sprung in Anführungsstrichen in die Niederlassung nicht mehr ganz so beängstigend.
Lukas Bisplinghoff, wenn Sie ein Stichwort noch vielleicht zum Abschluss bringen könnten, was wäre so ein Herzenswunsch, wo könnte Ihre Arbeit erleichtert werden als Hausarzt?
Ich glaube, wir müssen versuchen, alle mit ins Boot zu nehmen, insbesondere auch unsere MFAs. Also die leisten einen herausragenden Beitrag vorne und die muss man halt auch digital schulen, weil die müssen
die Großteil vorne,
genau, die Arzthelferin, sag ich mal altmodisch gesagt, die muss ja auch mit eingenommen werden. Also bei mir in der Praxis, wir machen auch viel digital, aber das ist halt Schritt für Schritt, weil man unsere Mitarbeiter ja auch nicht überlasten möchte. Für die ist es ja immer eine Änderung. Aber wenn wir da versuchen, die besser auch zu integrieren in die ganzen Prozesse, wird uns die Digitalisierung vieles erleichtern. Das ist jetzt erstmal natürlich nervig, ne? Manches funktioniert nicht, aber da müssen wir dranbleiben.
Und das war das Schlusswort dieser Agenda. Gefragt sind kreative Ideen, der anhaltende Ärztemangel auf dem Land. Das war das Thema. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben. Bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Hinhören. Petra Einsminger war am Mikrofon. Schönen Nachmittag.